Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von Die Multivision. Teach Up möchte alle Lehrkräfte dabei unterstützen, gesellschaftliche und zukunftsrelevante Themen in ihren Unterricht zu integrieren und erstmal einen Überblick auf diese spannenden Themen zu erlangen. Die Multivision.
Herzlich willkommen zu unserer finalen Folge der ersten Staffel Teach Up. Mein Name ist Andrea Gerhardt und ich freue mich, dass Sie heute auch wieder eingeschaltet haben. Diese 10. Folge war, ehrlicherweise, eigentlich gar nicht geplant. Aber während der Aufnahmen in den letzten Wochen mit unseren ExpertInnen haben wir immer wieder gemerkt, dass das Thema Kommunikation und Umgang mit Krisen ständig zur Sprache kommt. Und diese ganzen Einblicke, die Impulse, die Ideen für den Unterricht wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Und deswegen wird das heute hier eine ganz besondere Teach-Up-Folge. Wir befinden uns in einer Zeit der Multikrisen. Allein hier im Podcast haben wir viele Fokuspunkte behandelt. Krieg, Klimakatastrophe, Wasser, Energie, Lebensmittel, Müll etc. etc. Da es sehr wichtig ist, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern die Themen aktiv im Unterricht zu benennen und sensibel mit den Herausforderungen und den SchülerInnen umzugehen, tauchen wir in dieser Folge in das Thema Krisen und Kommunikation ein. Hören wir mal, was Ella und Jonathan auf dem Herzen haben.
Der Schülerinnen-Check-in zum Thema.
Wenn wir das alles nicht in der Schule behandelt haben, dann müssen die Lösungen immer erst dann kommen. Und dann beschäftigen sich Menschen oder wir quasi dann, wenn wir erwachsen sind, erst dann damit. Und dann dauert natürlich Problemlösung auch viel länger.
Also ich würde mir schon wünschen, dass unsere Lehrer auch mal auf uns hören, wenn wir was zu sagen haben. Und dass sie uns auch die Möglichkeit geben, anderen Schülerinnen und Schülern Informationen zu dem Thema weiterzugeben.
Das meiste, was in der Schule zu Klimawandel und so weiter passiert, wird von den Schülern organisiert. Was jetzt an sich auch nicht schlimm ist. Ich meine, Hauptsache, es wird überhaupt gemacht.
Also als der ganze Ukraine-Konflikt angefangen hat, haben wir in vielen Fächern darüber geredet, vor allem auch in Ethik. Und wir haben halt miteinander geredet. Nicht direkt über das Thema, sondern wirklich mehr, wie es uns damit geht.
Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank für eure Offenheit, eure Ehrlichkeit, euren Mut, eure Gedanken heute hier wieder zu teilen. Unsere beiden ExpertInnen zum Thema sind für regelmäßige HörerInnen keine Unbekannten. Wir sprechen jetzt mit Dr. Felix Peter, Diplompsychologe und Schulpsychologe, und Gabriela Busuk, Lehrerin in den Fächern Naturwissenschaft, Technik, Biologie und Psychologie in der Club of Rome Schule in Hamburg. Zum Einstieg in das Thema vielleicht die Frage an Sie, Herr Dr. Peter. Inwiefern kann man Krisen unterscheiden?
Wenn man das jetzt auf verschiedenen Ebenen betrachtet, gibt es die Krisen, die nur einzelne Individuen betreffen. Zum Beispiel, wenn es einer Person aus gesundheitlichen Gründen sehr schlecht geht und sie deshalb Unterstützung braucht, dann ist das eine sehr individuelle Krise, wo nicht viele Menschen betroffen sind. Dann gibt es schulinterne Krisen, wo kleinere Kreise betroffen sind, zum Beispiel eine Klasse, wenn in einer Klasse was passiert ist. Dann gibt es Krisen, wo die ganze Schulgemeinschaft beteiligt sein kann oder betroffen sein kann, zum Beispiel wenn es in der Schule brennt oder wenn es eine Amokdrohung gibt, dann ist die ganze Schulgemeinschaft betroffen. Und dann gibt es darüber hinausgehend lokale Krisen, also die vor Ort in irgendeiner Weise stattfinden und die sich auch auf Schule auswirken können. Und dann gibt es auch größere gesellschaftliche Krisen, die sich oft über einen längeren Zeitraum erstrecken und die dann eben auch krisenhafte Auswirkungen bis hin auf die Schulebene haben können. Zum Beispiel war die Corona-Pandemie eine solche gesellschaftliche Krise, deren Auswirkungen sich eben auch massiv in der Schule gezeigt haben. Ja. Also man kann Krisen sozusagen danach unterbreiten, wie groß die Kreise der Betroffenen sind und wie dicht das Krisenereignis an Schule dran ist. Genau, ansonsten kann man Krisen auch inhaltlich unterscheiden. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Unfall an einer Schule ein krisenhaftes Ereignis darstellt oder dass es ein Gewaltereignis ein krisenhaftes Ereignis darstellt oder dass eine psychische Notlage ein krisenhaftes Ereignis darstellt. Da gibt es halt auch noch Möglichkeiten sozusagen, das Ganze nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu unterteilen.
Welche unterschiedlichen Reaktionen gibt es von Menschen auf Krisen oder auch Stress?
Da bin ich ehrlich gesagt nicht so Fan von, Menschen in Krisenreaktionstypen zu unterteilen, weil das doch auch von den konkreten Krisen sehr abhängig ist. Was man da vielleicht sagen kann, ist, dass Menschen halt sehr unterschiedlich mit Stress umgehen und es gibt so verschiedene Stressreaktionen. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich, wenn ich mich einem bestimmten Stress ausgesetzt sehe, zum Beispiel der Klimakrise oder einfacher handhabbaren Problemen wie ich muss bis morgen eine Deadline erfüllen, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich das Problem in die Hand nehme und das aktiv angehe, also bei der Deadline zum Beispiel, dass ich jetzt alle Zeitreserven mobilisiere und mich hinsetze und das Paper zum Beispiel oder die Hausarbeit, die Hausaufgabe zu Ende schreibe. Das ist der sogenannte Fight-Modus, also ich gehe in den Kampf, ich nehme den Kampf aus, ich nehme den Kampf auf mit dem Stress oder mit dem stressverursachenden Reiz und versuche, den stressverursachenden Reiz halt schnellstmöglich zu beenden, damit der Stress nicht mehr da ist. Das ist sozusagen der sogenannte Fight-Modus. Es kann aber auch sein, dass ich da eher dazu neige, Sachen vor mir weiter herzuschieben, also nochmal um eine Verlängerung der Deadline zu bitten oder mich gar nicht da bei dem zu melden, bei dem ich die Deadline habe. Dann bin ich eher so in dem Flight-Modus, also ich flüchte quasi aus dem Problem heraus, schiebt das auf die lange Bank, oder schiebt das von mir weg, ignoriere es oder spiele es auch herunter, dass ich, wenn ich die Deadline reiße, dass das halt auch gar nicht so schlimm ist. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen der Fluchtmodus. Also ich gehe aus dem Problem raus, statt es aktiv anzugehen. Und ein dritter Modus ist, ich stelle mich quasi tot oder ich verstecke mich, also ich erstarre quasi oder fühle mich hilflos, das ist dann so ein bisschen der Freeze-Modus, also ich friere, was das Problem angeht, ein und bin dann gar nicht mehr in der Lage, überhaupt was zu tun. Das ist dann eher so letztendlich der dysfunktionalste Modus und den gilt es ja in jedem Fall zu vermeiden, weil der dann auch mit stärkeren Belastungen einhergeht und auch in eine Erkrankung führen kann. Der ideale Modus ist natürlich immer, dass ich aktiv das Problem angehe, dass ich mich aktiv mit dem Problem auseinandersetze und dafür eine Lösung finde, also eine problemfokussierte Herangehensweise.
Herr Dr. Peter empfiehlt eine sinnfokussierte Bewältigung, zum Beispiel in Form von Akzeptanz der Krise und Suche nach sinnstiftenden Aktivitäten, die zur Lösung beitragen oder dem gemeinsamen Arbeiten an Problemlösungen im Wissen, dass andere ebenfalls beteiligt sind. Durch die Reflexion des eigenen Verhaltens unter Stress und Druck, das Beobachten, ob man eher zum Fight, Flight oder Freeze-Modus neigt und die Entwicklung der Fähigkeit, verschiedene Bewältigungsstrategien auszuprobieren und mit anderen Menschen zu besprechen, so kann man übrigens herausfinden, wie man generell auf Krisen reagiert. Was können bedrohliche Nachrichten in mir auslösen?
Ja, das Thema hat jetzt gerade Hochkonjunktur, weil im Zuge der Klimakrise auch untersucht wird, wie unsere Psyche mit dieser Dauerkrise umgeht. Und da wissen wir, dass erstmal über alle Altersgruppen hinweg, aber gerade bei jüngeren Menschen, da schon auch eine Belastung entsteht. Selbst wenn man Krisen nicht direkt miterlebt, die aber zum Beispiel im Fernsehen sieht. Und da wissen wir aber, dass in der Summe über die Bevölkerung hinweg ist das eben ein Belastungsfaktor, den wir nicht ignorieren dürfen.
Frau Busuk, wie sieht es bei Ihren SchülerInnen mit Sorgen aus?
Die Sorgen unserer SchülerInnen ist wirklich groß von dem, was auf sie zukommt. Und es gibt kaum SchülerInnen, die sich völlig wegdrehen und völlig wegducken und mich geht das alles nicht an. Mhm. Und sie sind beeinflusst vom Elternhaus politisch. Wie ist das Elternhaus politisch aufgestellt? Wir müssen diese Sorgen ernst nehmen und in der Schule gilt es darum, diese Sorgen zu verwandeln in aus der Ohnmacht herauskommen, durch Handeln erleben, ich kann was ändern. Die Selbstwirksamkeit, die sie erleben, gibt ihnen das Gefühl, sie haben die Chance, etwas zu bewegen, was vielleicht das Ruder noch rumreißt. Sonst versacken immer mehr SchülerInnen tatsächlich in Angst. Und inwieweit die große Anzahl gesteigerte Anzahl von Kindern mit Depressionen in der Schule nicht nur mit der Corona-Krise was zu tun hat, sondern eben auch mit diesen ganzen Klimathemen, mit der ganzen Bedrohung, die da über ihnen schwebt, möchte ich nicht wissen, wie viel das wirklich ist. Da gibt es bestimmt schon erste Studien zu. Mhm. Ich sage, ihr habt nicht die Verantwortung zu tun, aber ihr habt, es ist eure eigene Chance. Nehmt die Chance wahr, nehmt jede Gelegenheit wahr. Und ich rede da ganz bewusst nicht von Mut, sondern nehmt Gelegenheiten wahr, auch Dinge im Kleinen zu ändern.
Wie nehmen Sie die Präsenz von multiplen Krisen wahr und welche Chancen ergeben sich vielleicht daraus?
Da gilt es zu gucken, wie können wir das Thema so aufbereiten, dass jeder abgeholt wird in seinem Zugang zu solchen Themen, um sie dann, sondern mir geht es eigentlich immer darum, dass wir gemeinsam miteinander lernen, mit diesen Themen umzugehen.
Genau da möchten wir natürlich tiefer eintauchen und mehr lernen. Wie funktioniert aus Ihrer Sicht Krisenmanagement für SchülerInnen, Herr Dr. Peter?
Ganz allgemein muss man sagen, dass es in Deutschland eine massive psychosoziale Unterversorgung für Kinder und Jugendliche gibt. Das heißt, dass wir nicht genug Plätze für die psychotherapeutische, aber auch andere psychosoziale Versorgung haben, zum Beispiel durch Schulsozialarbeit, Beratungsstellen und so weiter. In der Schule hängt das Krisenmanagement sehr stark davon ab, wie die Schule da aufgestellt ist. Das ist also sehr unterschiedlich. Es gibt auf jeden Fall bundesweit für alle Schulen Krisenleitfäden, wobei diese Krisenleitfäden noch nicht sehr auf die größeren gesellschaftlichen Krisen wie die Klimakrise spezifiziert sind. Also es gibt mitunter Hinweise zum Umgang mit Naturkatastrophen, aber wie mit latenten oder chronischen Krisensituationen umgegangen wird, zum Beispiel dem Ukraine-Krieg oder eben auch der Klimakrise, dazu sind die meisten Manuale noch nicht aussagekräftig. Das entwickelt sich derzeit erst. Sodass es dann im Einzelfall, wenn solche Krisen geschehen oder wenn die in Schule ankommen, hängt es dann sehr stark davon ab, was dann in Schule konkret verabredet wird, beziehungsweise wie gut die Lehrkräfte da aufgestellt sind, mit ihren SchülerInnen über Krisen zu reden.
Wann entsteht ein Bedrohungsgefühl für mich als Mensch? Nehmen wir zum Beispiel das Thema Wassermangel.
Ein Bedrohungsgefühl entsteht dadurch, dass man eine Gefahr wahrnimmt oder ein Risiko, dass etwas passiert. Und wenn über den Wassermangel so gesprochen wird, dass es Probleme mit sich bringt, auch für einen selbst, aber auch für die Welt, die man mag, dann entsteht ein Gefühl der Bedrohung. Das hängt ganz gut konkret auch von der Kommunikation ab.
Gibt es auch körperliche Symptome, die mir zeigen können, dass etwas los ist mit mir, dass ich vielleicht mit jemandem sprechen sollte?
Also wenn ich merke, ich schlafe zunehmend schlecht und das ist etwas, was ich von mir nicht kenne, also Einschlafschwierigkeiten, Grübeln vorm Einschlafen, ständiges Aufwachen, schweißnasses Aufwachen, das ist ein Hinweis. Bauchschmerzen, die sich anderweitig nicht erklären lassen, Kopfschmerzen, eine gewisse Grundgereiztheit, dass man auf Kleinigkeiten aggressiver reagiert, als man das kennt, dass es schwierig ist, Freude zu empfinden. Das sind so Signale, wo es ganz gut wäre, erstmal mit anderen drüber zu sprechen.
Wie kann ich mich als Lehrkraft, aber auch meine SchülerInnen im Umgang mit Emotionen unterstützen?
Also grundsätzlich darf man alles fühlen. Alle Gefühle sind erstmal erlaubt und normal. Ob das jetzt Angst ist, Wut, Frustration, Hilflosigkeit, Trauer, Sorge, sind alles Gefühle, die man haben darf. Also es gibt kein Gefühl, das erstmal verboten ist, weil wenn es da ist, zeigt es ja erstmal an, dass da irgendwas in mir drin ist, wo eine Bedrohung gesehen wird oder eine Verletzung empfunden wird. Und es kommt dann eher darauf an, wie stark das Gefühl ist. Also sehr, sehr starke Gefühle können uns überwältigen und dann uns in so eine Lähmung bringen oder uns ja vielleicht auch mal in eine Eskalation bringen.
Welche Art von Krisenmanagement ist aufgrund der aktuellen Situation für die SchülerInnen gefordert?
Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein ganzheitliches Krisenmanagement, das berücksichtigt, dass wir es mit einem ganzen Krisenkomplex zu tun haben. Das Management sollte aber auch nicht die Institutionen überfordern. Das heißt zum Beispiel, indem Konzepte gefordert wird, für jeden Krisenteil ein eigenes Konzept zu schreiben, sondern eben, dass man das ganzheitlich angeht, also dass an Schulen und anderen Institutionen ein Bewusstsein dafür da ist, dass es diese Krisen gibt und dann ebenfalls ein Bewusstsein, aber auch die Fertigkeiten bei den Lehrkräften, wie man mit jungen Menschen arbeitet, die halt unter Stress stehen, die emotionale Reaktionen zeigen, die sich auch empören über gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, wie man mit denen auch arbeitet, also ganz konkret guten Stressreaktionen unterstützt, bei Überforderungen unterstützt, aber auch thematisch Krisen einordnet und auch verschiedene Möglichkeiten im Umgang mit Krisen einordnet und dies halt auch immer wieder mit den Kindern und Jugendlichen reflektiert, dann natürlich immer auf dem Entwicklungsstand, auf dem die Kinder und Jugendlichen gerade sind. Man kann sich dann natürlich eine einzelne Krise, vielleicht auch das, was gerade akut ansteht, als Beispiel rausnehmen, aber man kann eben auch sagen, also dass ein Großteil des Umgangs mit Krisen gar nicht so krisenspezifisch ist, sondern immer gleich ist. Das ist vielleicht auch beruhigend zu wissen, dass man nicht für jede einzelne Krise einen einzelnen dezidierten Leitfaden braucht, sondern dass es im Prinzip eine übergeordnete Herangehensweise gibt, die ist ernst nehmen, hinschauen, sich kümmern, Emotionen nicht wegdrängen, sondern transparent machen, reflektieren. Und wenn dann erstmal die Emotionen in ein relativ ausgeglichenes Niveau gebracht sind, dann gemeinsam auch reflektieren, was man jeweils tun kann, ohne sich zu überfordern.
Und was heißt das jetzt konkret für mich als Lehrerin?
Aus psychologischer Sicht kommt es eher auf das Wie an als auf das Was, also weniger auf das konkrete Thema als darauf, wie man das Thema mit den SchülerInnen zusammen umsetzt. Und da ist es gut, Wirksamkeitserfahrung zu ermöglichen. Also selber etwas zu tun und zu merken, da passiert was, da kommt was bei rum.
Frau Busuk, wie schaffen Sie es, sich die Aufmerksamkeit der SchülerInnen zu holen und sie vielleicht auch von einer aufgeheizten Stimmung durch Konflikte untereinander runterzubringen?
Also bei den Kleinen beginne ich tatsächlich mit ganz kleinen Sachen. Ich beginne mit Fantasiereisen. Die sind leichter, denen ist leichter zu folgen, aber später eben auch so mit Körperwahrnehmungen. Aber maximal Körperwahrnehmung, maximal 3 Minuten, weil doch manche große Schwierigkeiten haben. Ich bin schon froh, wenn alle die Augen schließen, aber auch das muss nicht unbedingt sein. Wenn man es regelmäßig macht, am Anfang geht es oft schief und davon darf man sich überhaupt nicht entmutigen lassen, denn so nach und nach springen alle auf den Zug. Viele Kinder sind so glücklich, so zufrieden danach, dass sie einfach ganz anders arbeiten können. Und das geht weiter bis zur Oberstufe. Gut, da unterrichte ich nur noch Psychologie und das ist sehr, sehr schön, dort langere Entspannungsübungen zu machen. Es gibt sehr viele verschiedene Atemtechniken.
Welchen Kniff muss ich denn als Lehrkraft finden, um die Psyche der SchülerInnen nicht zu überfordern?
Ich muss gut in der Beziehung sein zu meinen SchülerInnen, dass ich weiß, wie sie reagieren auf bestimmte Themen. Und dann, dass da auch eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Ich sollte mich generell mit Emotionen schon mal auseinandergesetzt haben. Also wie zeigen sich Emotionen? Wie geht man mit Emotionsregulation um? Also wie arbeite ich an meinen aktuellen emotionalen Reaktionen, damit ich da nicht zu lange in einer starken Emotion bleibe? Das sind Sachen, die ganz wichtig wären.
Blicken wir an dieser Stelle direkt wieder in die Praxis. Frau Busuk, wie gehen Sie im Unterricht mit Krisen um?
Wichtig ist, die Signale wahrzunehmen. Die Signale vom einzelnen Schüler, von der einzelnen Schülerin. Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Und viele brauchen einfach erstmal Normalität, wahrgenommen zu werden als Mensch in dieser Gemeinschaft, Schule als Schutzraum zu erleben. Und wenn in diesem Schutzraum sich Möglichkeiten ergeben, Bedürftigkeiten ergeben, da auch an Traumata ranzugehen, dann ist das nicht unsere Aufgabe. Aber wir können das wahrnehmen und versuchen, Hilfe zu generieren.
Interessieren sich denn die SchülerInnen überhaupt für die Themen, die wir hier so besprechen?
Ich bin auch Psychologielehrerin in der Oberstufe und da haben wir ganz häufig Themen, natürlich in der Entwicklungspsychologie, haben wir ganz häufig Themen, die ganz weit in die Zukunft gehen. Und Sie würden sich wundern, wie die SchülerInnen das aufsaugen, sich zu überlegen, was ist in 10, was ist in 15 Jahren bei mir wichtig und für mich wichtig und was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Was will ich jetzt noch lernen, was ich dann meinen Kindern mitgeben würde? Das ist ganz aktuell.
Wir sprechen über Krisen und Kommunikation in dieser Folge. Was würden Sie sich von den Schulen wünschen?
Also ich glaube, es wäre ganz gut, wenn es ein grundsätzliches Krisenverständnis in der Schule gäbe bei Lehrkräften. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, dass es gesellschaftliche Krisen gibt, die sich auf den Schulalltag, auf die Lebenswelt der SchülerInnen, auch auf das eigene tägliche Leben auswirken, dass man sich das bewusst macht, das in der Schule auch miteinander bespricht und in der Schule auch miteinander vereinbart, wie man es mit den SchülerInnen bespricht. Also ich glaube, es ist vielen im Schulalltag, im Beruf Schule noch nicht bewusst, dass gesellschaftliche Krisen sich schon sehr stark auch auf den Schulalltag auswirken können. Mhm. Und darüber müssen wir einfach ins Gespräch kommen. Und das aber auch immer als Lerngelegenheit auch nutzen. Aber da geht es eben auch darum, junge Menschen zu schützen und ihnen Kompetenzen zu vermitteln, die sie später im Leben auf jeden Fall auch brauchen. Nämlich, wie reagiere ich auf Krisen? Wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Eine grundlegende Krisenkompetenz in der Bevölkerung wäre ganz gut.
Wie schaffe ich es als Lehrerin und Schülerin bei den schweren Themen der Zeit, mich auf das Positive zu konzentrieren und nicht aufzugeben?
Also ich sollte auf jeden Fall meinen Nachrichtenkonsum unter Kontrolle haben. Nicht 24/7 die ganze Zeit Nachrichten scrollen und noch weiter suchen und noch mal gucken und das noch, sondern diese Zeit auch wirklich begrenzen und den Rest der Zeit dafür nutzen, eben auch sich heitere Sachen zu Gemüte zu führen. Mhm. Also wenn man es nicht lassen kann, sich mit Informationen im Internet zu beschäftigen, dann kann man ja, statt immer wieder nach den Katastrophenmeldungen zu suchen, kann man ja nach Positivbeispielen suchen. Dann kann das auch anstecken und auch sehr erleichternd sein.
Kommen wir auch noch zum Punkt der Motivation und Kommunikation. Wie kann ich eine Veränderung benennen oder umsetzen, dass alle Lust drauf kriegen?
Die meisten Menschen brauchen irgendwelche Annäherungsziele, also etwas, worauf sie hinarbeiten. Besser es uns gelingt, ein positives Bild von einer nachhaltigen, regenerativen Zukunft zu zeichnen, desto eher sind wir als Menschen dazu bereit, da auch hinzulaufen und uns das anzuschauen oder eben die Weichen dafür zu stellen, auch mal zu verzichten, die Gewohnheiten zu verlassen, weil wir uns da schon stärker reinfühlen können, dass das uns gut tut.
Frau Busuk, wie erarbeiten Sie im Unterricht Argumente, die die SchülerInnen dann auch mit nach Hause nehmen können?
Es gibt in jeder Klasse SchülerInnen, die in deren Familien schon ganz viel läuft. Sei es, dass sie ihre Seife selber machen, also ganz, ganz viel auch im Bereich, kaufe ich Glasflaschen oder Plastikflaschen oder sprudel ich mein Wasser selber, was auch immer. Und das sind immer die besten Gesprächsanlässe, wenn die untereinander ins Gespräch kommen und untereinander durchaus auch anfangen zu schimpfen, zu streiten. Das dann zusammenzuführen zu etwas Konsensfähigem und dann mit den Kindern zusammen Argumente zu erarbeiten, die sie dann nach Hause tragen können und mit diesen Argumenten in ihren Familien ins Gespräch zu kommen und dann mit diesen Argumentationsergebnissen zurückzukommen, die wieder in die Klasse zu tragen und dann sich darüber auszutauschen. Wie ist das bei dir gewesen? Wie ist das in meiner Familie gewesen? Und vielleicht schon gar erste Erfolge von ersten Erfolgen sprechen zu können, das bringt ganz viel.
Anfangs sagte Ella, dass sie sich wünscht, dass LehrerInnen auch mehr auf die Klasse hören. Warum passiert das eben manchmal weniger, beziehungsweise was ist da Ihre Erfahrung?
Wenn wir uns diese Zeit nehmen, fühlen die SchülerInnen sich ernst genommen. Wir kommen auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch. Sie merken, die LehrerIn will ihnen nicht irgendetwas von oben eindrücken, sondern es geht darum, gemeinsam Wege zu finden. Und das wiederum fördert selbstständiges Denken und Handeln und das wiederum überträgt sich auf andere Fächer.
Das war ein sehr aufschlussreicher und vielschichtiger Austausch. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Engagement für unser Podcast-Projekt. Ich nehme an dieser Stelle mit, dass es wichtig ist, Krisen zu unterscheiden und dass jeder Mensch anders auf sie reagiert. Genauso ist es bei dem Umgang mit bedrohlichen Nachrichten. Insbesondere im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Krisen wie der Klimakrise können sie Stress und Angst bei jüngeren Menschen auslösen. Es ist wichtig, die Sorgen der Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen und Wege zu finden, ihnen Selbstwirksamkeit zu vermitteln, um positive Veränderungen zu bewirken. Außerdem braucht es ein ganzheitliches Krisenmanagement in Schulen. Und dieses Krisenmanagement sollte die psychosoziale Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen und LehrerInnen sollten die Möglichkeit zu Weiterbildungen bekommen. Einer darf in unserer Special-Folge natürlich nicht fehlen. Und das ist Dr. Christian Wittlich. Er war 12 Jahre aktiv als Lehrer im Schuldienst und hat in dieser Zeit Geografie und Chemie unterrichtet. Nun ist er an der Universität in Bremen tätig und bildet Lehrkräfte aus. Lieber Herr Dr. Wittlich, wo sehen Sie die Herausforderung in der Umsetzung und was wünschen Sie sich von den eingespannten Lehrkräften?
Also vor dem Hintergrund, dass viele Leute sich von Lehrkräften immer viel wünschen, besonders auch die Schulleitungen und die Behörden, muss man mal erst ein großes Lob aussprechen, dass ich sehr, sehr viel Engagement zu den verschiedensten Themen von den Lehrkräften in der Bildungspraxis erlebe und erlebt habe und da ist immer sehr viel guter Wille und es gibt immer wieder so neue Dinge, die auf sie zukommen. Jetzt auch die Integration von geflüchteten Menschen. Die Digitalisierung ist eine riesen Querschnittsaufgabe, die Nachhaltigkeitsbildung eben auch. Und mal zunächst möchte ich einfach nur sagen, es ist toll, was da alles passiert. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, aber das sehe ich auch schon in vielen Kolleginnen, dass Lehrerinnen und Lehrer eigentlich generell eine Offenheit mitbringen gegenüber neuen Themen und neuen Entwicklungen, weil wenn wir uns so Themen anschauen, gerade auch Nachhaltigkeitsthemen, da werden viele Lehrkräfte in der ersten Ausbildungsphase, also im Studium, im Lehramtsstudium oder auch dann später im Referendariat gar nicht ausreichend fachlich drauf vorbereitet. Das heißt, also ich wünsche mir, dass sich Lehrkräfte fachlich mit so einem Thema wie jetzt der Klimakrise mit Kontext zur Welternährung und Ernährungssicherung erstmal fachlich fit machen und dann zu überlegen, wie sie mit Hilfe von guten Materialien und Methoden das Thema möglichst motivierend in die Schule tragen. Und wenn da Lehrkräfte auch noch sagen, hier mache ich mal eine Fortbildung zu, dann ist das schon das Allerbeste, was passieren kann.
Wie ordnen Sie die Lage der Krisen und der entsprechenden Kommunikation im Kontext der Schule ein?
Es ist ja zunächst mal eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, Transformation herbeizuführen hin zu was Besserem. Und die Schulen sind natürlich als im Bildungsbereich in den Fokus genommen, zu Recht. Und letztlich sind Lehrkräfte ja irgendwo Lernbegleiter. Also das Verständnis hat sich da ja auch zum Glück gedreht. Das sind Coaches, Aufbereiter von Lernmaterialien und Lehrmaterialien und auch Wegbegleiter in der Schulzeit, wo man ja teilweise jahrelang die Kids oder die Jugendlichen vor der Nase hat. Und ich glaube, dass Lehrkräfte sozusagen auch so ein bisschen als Change Agents oder als gute Vorbilder auch fungieren können und sollten. Und da meine ich eben vor allem, dass sie nachhaltiges Denken und Handeln ermutigen und auch dazu anregen, ja, und dass sie Lernprozesse einfach sinnstiftend begleiten. Und man muss auch mal einfach verstehen als Lehrkraft, die Schülerinnen und Schüler, die einem anvertraut werden, das sind ja unter Umständen die Anwälte von morgen. Ja, jetzt nicht per se über ein Jurastudium, sondern das sind ja Menschen, die die Zukunft mitgestalten. Und zwar manchmal schon schneller, als man denkt. In der Politik, in der Gesellschaft, in Betrieben, in der Gründung von Startups etc. Und da die Menschen auch zu ermutigen, Handlungsmut aufzubauen und clever zu denken und auch in Alternativen zu denken. Das finde ich ganz, ganz zentral, dass man den Mensch empowert in dem, was er tut und was er denkt.
Zweite Stunde. Tipps, Tricks und Materialinfos für den Unterricht.
In dieser Rubrik geht es darum, wo ich als Lehrkraft jetzt das passende Material und die passenden Infos zum Thema herkriege. Und damit Sie es ganz einfach haben, haben wir alles zusammengetragen und stellen Ihnen einen Link zur Verfügung. Mit diesem Link können Sie dann auf eine große Sammlung zugreifen. Und jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wo finden Sie diesen Link? Ganz einfach in unseren Shownotes. Zum einen möchten wir Sie auf den konstruktiven Journalismus und auf das Online-Magazin Perspective Daily aufmerksam machen. Außerdem auf die Newsletter der Superredaktion mit positiven Botschaften. Es gibt auch Angebote vom Friedrich Verlag zum Thema Umgang mit Krisen oder auch dem Ukraine-Krieg. Und wir verlinken ein Unterrichtsangebot mit grober Planung der Unterrichtseinheit von Planetschule zum Themenkomplex des Nahostkonflikts. Wir haben natürlich noch viel mehr Links und Impulse. Einfach in die Shownotes schauen. Das war unsere 10. Folge Teach Up zum Thema Umgang mit Krisen und Kommunikation. Ich nehme aus dieser Folge mit, dass Lehrkräfte eine zentrale Rolle in der Nachhaltigkeitsbildung spielen und als Change Agents oder Vorbilder fungieren können, um Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, nachhaltiges Denken und Handeln zu fördern. Lehrkräfte sollten Lernprozesse sinnstiftend begleiten und Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, Handlungsmut zu entwickeln, clever zu denken und nachhaltige Alternativen zu erwägen. Es eigentlich gar keine Wahl gibt, ob wir das Thema im Unterricht behandeln wollen. Durch die Vielzahl an Krisen sind diese alltäglich bei uns allen präsent und brauchen dadurch auch unsere Aufmerksamkeit. Lehrkräfte eine gute Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen sollen, die Signale der Schüler wahrnehmen und eine unterstützende Umgebung schaffen sollten, in der Emotionen akzeptiert werden. Es ist auch wichtig, den SchülerInnen positive Perspektiven aufzuzeigen und sie dazu ermutigen, Veränderungen anzustreben und sich selbst als Teil der Lösung zu sehen. Mich würde jetzt interessieren, was Sie aus dieser Folge mitnehmen, welche Gedanken und Erfahrungen Sie zum Thema haben und welche Fragen offen geblieben sind. Schreiben Sie uns gerne an podcast@multivision.info oder kommentieren Sie direkt in der Spotify-App. Und an dieser Stelle möchte ich Sie auch noch auf den SchülerInnen-Podcast Das geht aufmerksam machen. Denn für jedes Thema, das wir hier behandeln, gibt es auch eine passende Folge für SchülerInnen. Also einfach mal das Hören als Hausaufgabe aufgeben. Das war sie, die erste Staffel von Teach Up. Vielen Dank, dass Sie uns bis hierhin zugehört haben. Diese Reise hat uns großen Spaß gemacht und auch das ganze Team im Hintergrund hat viel Neues gelernt. Danke an alle Beteiligten und eine gute Zeit wünschen wir David Wehle und Andrea Gerhardt Ihnen. Bis bald.
Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von Die Multivision. Das war Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von Die Multivision aus Hamburg. Mehr Infos gibt es auf www.multivision.info. Vielen Dank an die Gäste der heutigen Folge. Produziert wird Teach Up von Andrea Gerhardt und David Wehle vom Nachhaltigkeit-Podcast 2 vor 12. Akquise Sophie Netkoff und Elisa Kohlmann. Idee Daniel Bücher. Alle Infos, Quellenangaben und Links finden Sie auch in den Shownotes der Folge. Teach Up gibt es überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, klicken Sie den Folge-Button in der App. Wir freuen uns über eine Weiterempfehlung, zum Beispiel im Lehrerzimmer, und über eine Bewertung. Das dauert eine Minute und geht zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast.